Willkommen zurück zu Frère Johns Buch Mit Gott unterwegs. Jetzt geht es um den neuen Exodus und die neue Schöpfung. Für Deutero Jesaja beginnt das Neue mit der durch den Sieg des Kyros möglich gewordenen Rückkehr der Verbannten in das Land ihrer Herkunft. Hier nimmt der Prophet ein Thema auf, das schon bei Jeremia und Ezechiel anklang, indem sie diese Rückkehr als Pilgerreise durch die Wüste beschrieben haben. Es wird ein neuer Exodus sein, noch eindrucksvoller als der erste. Das wird schon aus den ersten Zeilen seiner prophetischen Rede deutlich. So heißt es in Jesaja 40: Eine Stimme ruft: Bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, baut in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel soll sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, und was hügelig ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn, alle Sterblichen werden sie sehen. Seht, Gott der Herr kommt mit Macht. Seht, er bringt seinen Siegespreis mit, alle, die er gewonnen hat, gehen vor ihm her. Wie ein Hirte führt er seine Herde zur Weide, er sammelt sie mit starker Hand. Die Lämmer trägt er auf dem Arm, die Mutterschafe führt er behutsam. Gott selbst wird sein Volk in ein wieder aufgebautes Jerusalem führen und es mit Nachkommen über alle Vorstellungskraft hinaus segnen. Dann wird für jeden deutlich werden, dass der Pilgergott den Schlüssel zur Geschichte der Menschheit in der Hand hat und dass seine Befreiungspläne nicht für immer durch menschliche Bosheit durchkreuzt werden. Deutero Jesaja stellt dieses Thema vom zweiten Exodus in einen universaleren Zusammenhang als seine Vorgänger. So blüht in seiner Gottessicht das voll auf, was bei Jesaja noch eine kleine Pflanze und was unausgesprochen schon von Anfang an im Glauben Israels vorhanden war. Der Gott Deutero Jesajas ist der wahrhaft Einzigartige, der Unvergleichliche, den Raum und Zeit niemals umfassen können. Er, der unbestrittene Herr der Geschichte, ist auch und noch universaler der Schöpfer. So heißt es in Jesaja 45: Ich habe die Erde gemacht und die Menschen auf ihr geschaffen. Die Bedeutung, die Deutero Jesaja dem Gedanken der Schöpfung beimisst, ist oft unterstrichen worden. Folgte sie aus der Nähe zur Religion Babylons mit den kosmischen Ansprüchen seiner Götter? Oder hat eine übernationale geistige Strömung die Aufnahme dieser Thematik begünstigt? Ungefähr zur selben Zeit setzte sich die sogenannte Priesterschrift, die die Geschichte Israels aufzeichnet, mit diesem Thema auseinander. Sie beginnt mit dem erstaunlichen Aufriss der Erschaffung der Welt in 7 Tagen, den wir im ersten Kapitel des Buches Genesis finden. Besser als alle anderen Propheten bringt Deutero Jesaja die kosmische und die historische Dimension in Gottes Handeln miteinander in Einklang. Ja, beide sind für ihn sogar austauschbar. Durch die Erschaffung des Universums hat Gott zuerst seine Absicht verwirklicht, Menschen zum Heil zu führen. Andererseits haben Gottes Eingriffe in die Geschichte immer auch eine schöpferische Seite, da sie etwas völlig Neues ins Sein rufen und ihren Ursprung in Gott allein haben. Manchmal wechselt der Prophet verwirrend schnell von der einen zur anderen Ebene, wie in der folgenden Weissagung, wo der Sieg über das Chaos am Anfang der Welt nahtlos in den Durchzug durchs Schilfmeer übergeht. So in Jesaja 51. Wach auf, bekleide dich mit Macht, Arm des Herrn. Wach auf wie in den früheren Tagen, wie bei den Generationen der Vorzeit. Warst du es nicht, der die Rahab zerhieb und den Drachen durchbohrte? Warst du es nicht, der das Meer austrocknen ließ, die Wasser der großen Flut, der die Tiefen des Meeres zum Weg gemacht hat, damit die Erlösten hindurchziehen konnten? Und genauso schnell wechselt der nächste Vers zum Thema des neuen Exodus, der Rückkehr von der gegenwärtigen Gefangenschaft. Kein Wunder also, wenn der Prophet diesen neuen Exodus als eine neue Schöpfung beschreibt. Der Pilgergott durchschreitet die Wüste und bringt die Überlebenden nach Hause. Dann wird die unfruchtbare Einöde in einen grünenden Garten verwandelt. Auch das ist eine Anspielung auf das Wasserwunder beim ersten Exodus. Für frühere Propheten waren Naturbilder gelegentlich ein Ausdruck ihrer Hoffnung, zum Beispiel Hosea, Amos und Jesaja 11. Aber jetzt sind sie ein wesentlicher Bestandteil der Botschaft. Ebenso sind auch die Hymnusfragmente, die oft am Ende eines Abschnitts stehen, nicht bloße Verzierungen. Sie laden die Menschen ein, sich in den gewaltigen Strom des Lobpreises einzureihen, der die Werke Gottes, des Schöpfers und Erlösers krönt und der immer weiter anwächst, bis er die ganze Schöpfung umfassen wird. So heißt es in Jesaja 49, jubelt, ihr Himmel, jauchze, o Erde, freut euch, ihr Berge, denn der Herr hat sein Volk getröstet und sich seiner Armen erbarmt. Wenn sich der heilige Israel so als der einzige Schöpfer der Welt zeigt, dann ist er auch der einzige, der die Zügel der Geschichte in der Hand hält. Eine der literarischen Formen, die dieser Prophet bevorzugt, ist die einer Gerichtsverhandlung zwischen dem Gott Israels und den Völkern mit ihren Göttern. Mehrmals werden sie herbeizitiert, um zu erfahren, dass einzig und allein der Herr durch die Ereignisse der Geschichte handelt, die er, um das zu beweisen, durch seinen Sprecher, den Propheten, vorhersagen lässt. Im Gegensatz dazu sind die Götter der anderen Völker machtlos, ja, sie sind bloße, von Menschenhänden geformte Götzenbilder. Anstatt ihr Volk durch die Geschichte zu tragen, wie es Gott mit Israel macht, müssen sie auf den Schultern ihrer Erfinder getragen werden als schwere Lasten, die den Weg in die Gefangenschaft noch bedrückender machen. So Jesaja 46. Diese Art der Satire gegen die Götzenanbetung ist charakteristisch für Jesaja 40 bis 55 und zeigt, wie sich das Gottesbild entwickelt hat. Dies ist mehr als die einfache Vorschrift, sich kein Bild von der Gottheit zu machen, mehr als der Anspruch, dass die Götter anderer Nationen geringer sind als der Gott Israels. Hier wird die Existenz anderer Götter fast geleugnet. Der Gott Israels als der einzige Herr der Geschichte beginnt also mit der Befreiung seines Volkes in einem neuen Exodus durch die Wüste. Dazu beruft er zuallererst Kyrus, einen Adler, wie es in Jesaja 46 heißt, den niemand aufhalten kann. Dieser Mann soll Jerusalem und seinen Tempel wieder aufbauen, Jesaja 44. Die einzigartige Beziehung zwischen dem Gott Israels und diesem Heidenkönig muss die Landsleute des Propheten erstaunt haben. Nie zuvor hat ein Prophet in Israel in Gottes Namen Ausdrücke wie mein Hirt, Jesaja 44, oder der, den der Herr liebt, Jesaja 48, oder sogar besonders seinen Gesalbten, sprich Messias, gebraucht und sie statt auf den Sohn Davids auf einen fremden Herrscher bezogen, der nicht einmal Gott kennt, so Jesaja 45,4. Was für eine Messias-Erwartung ist das, die außerhalb des erwählten Volkes und seiner Institutionen verankert ist und ihre Hoffnung auf einen Fremden setzt, der noch nie mit einer göttlichen Verheißung in Zusammenhang gebracht worden war? Wenn wir die Texte näher betrachten, sehen wir, dass die Dinge nicht so fremd sind, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Zunächst lässt sich der voll entwickelte Messias-Glaube mit einer starken politischen Komponente, den manche auf die großen Propheten zurückführten, in deren eigenen Schriften kaum oder gar nicht bestätigen. Einige Kreise des jüdischen Volkes mögen ihre Hoffnung in späterer Zeit auf einen neuen David gesetzt haben, einen heldenhaften Krieger, der ihr Land von all den Feinden befreien sollte, die es in Knechtschaft hielten. Soweit ist es aber noch nicht. Was wir hier vor uns haben, sind lediglich einige Prophezeiungen, die die Verheißung an David als ein Zeichen der Treue Gottes kommentieren und den Hörern versichern, dass Gott sein Versprechen auf jeden Fall halten werde und sei es auf unerwartete Weise. In diesen Verheißungen trägt Gott im Allgemeinen selbst die Verantwortung für das, was geschieht. Der Meschiach, der Messias, wird nur als friedlicher König kommen, wenn Gott schon den Weg bereitet hat. Seine Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, über die von Gott geschaffene neue Ordnung zu wachen. Genau das finden wir in Jesaja 40 bis 55, allerdings ohne ausdrückliche Erwähnung eines neuen David. Nachdem Gott mit Kyros als Werkzeug die Rückkehr und Wiederherstellung des Volkes ermöglicht hat, wird Israel das verheißene Land wieder in Besitz nehmen und die Segnungen durch den ewigen Bund gemäß der beständigen Huld, die ich David erwies, Jesaja 55, erhalten. So dann ist festzuhalten, Deutero-Jesaja verstärkt, indem er von Kyros spricht, nur eine Tendenz, die bei den Propheten vor ihm sichtbar wird. Die Katastrophe, die sie vor dem Exil voraussagten, geschah in Form einer Invasion durch fremde Nationen. Diese Völker dienten somit unausgesprochen der Sache des Gottes Israels, auch wenn sein Eingriff nicht so direkt angenommen wurde. Mit Jesaja erweitert sich das Blickfeld. Gott nennt Assyrien den Stock meines Zorns, der dazu dienen muss, seine Pläne zu unterstützen, bevor er verworfen wird, weil er zu weit gegangen ist. Jesaja 10. Ebenso nennt Gott im Buch Jeremia Nebukadnezar mehrere Male meinen Knecht in Jeremia 25, 27 und 43. Und Deutero-Jesaja seinerseits sagt den Fall Babylons wegen ihres Stolzes voraus, Jesaja 47. Die Titel, die Deutero-Jesaja Kyros gibt, sind also in der prophetischen Tradition verwurzelt, obwohl es hier nicht um die Zerstörung, sondern um die Wiederherstellung geht. Und doch ist der Vorgang der gleiche. Der Pilgergott als Herr der Geschichte kann jeden in Dienst nehmen, um sein Werk zu vollenden. Soweit die Ausführungen von Frère John zum Thema Neuer Exodus, neue Schöpfung. In der nächsten Episode geht es um die gute Nachricht für die ganze Erde. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleibe behütet.